Ja, herzlichen Dank für die ermutigende Einleitung. Es ist wirklich ein Thema, mit dem wir uns heute Abend befassen müssen, das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und trotzdem können wir es uns nicht leisten, als Jünger Jesu Christi dieses Thema zu ignorieren. Wir können es uns nicht leisten, um unserer Gemeinden und unserer Familien willen, unserer Kinder willen und auch um der Welt willen, in die der Herr uns hineingestellt hat. Obertitel: Hände weg von unseren Kindern, der Angriff auf unsere Familien und unsere Antwort. Ihr alle kennt den Karlauer vom Geisterfahrer, der im Verkehrsfunk die Meldung hört, ach, sagen wir mal auf der A8 Stuttgart, ja stimmt, ne? A8 zwischen Stuttgart und was auch immer, befindet sich ein Geisterfahrer. Und der Geisterfahrer hört das und muss schallend lachen. Er sagt, was, einer? Hunderte von Geisterfahrern. Und auf unser Thema heute Abend angewendet heißt das, wer ist in der Gender-Debatte der Geisterfahrer? Darum wird es den ganzen Abend gehen. Wer ist in der Diskussion über Homo-Ehen der Geisterfahrer? Wer ist im Streit um die Krippenbetreuung und die Sexualerziehung der Geisterfahrer? Und wer nicht? Oder anders formuliert, was ist eigentlich normal? Was ist normal? Was ist natürlich? Wodurch wird Normalität definiert? Gibt es das überhaupt? Und unser Thema, ihr Lieben, das fliegt uns in diesen Wochen ja tagtäglich um die Ohren, egal mit welchem Medium wir es zu tun haben. Da brauchen wir gar nicht lange zu suchen und nachzudenken. Heute Morgen einfach mal so FAZ online angeklickt. Auf der ersten Seite, so wenn man so ein bisschen herunterscrollte, Obertitel, man muss sich doch in eine Frau verlieben, oder? Und da werden einige Jugendliche geschildert mit ihrem sogenannten Coming Out und wie schwer es doch für sie gewesen sei, einzusehen und zuzugeben, dass sie lesbisch oder schwul wären. Und man hätte ihnen immer gesagt, das sei doch nicht normal und ihre Familien hätten Schwierigkeiten damit gehabt. Ein langer, langer Artikel FAZ Online heute Morgen unter der Überschrift, man muss sich doch in eine Frau verlieben, oder? Dann haben wir gehört vor einigen Tagen, wie jene Kolumnistin eines Anzeigenblattes in der Provinz Ostwestfalen-Lippe, also das ist nun wirklich nicht die größte Metropole Deutschlands, und in diesem Anzeigenblättchen hatte diese arme Frau Barbara Eggert eine Kolumne geschrieben. Ein Vater von zwei Töchtern, 6 und 8 Jahre, hatte sie gefragt, sie ist so eine Art Fragekastentante, ob er bei der Trauung seines schwulen Bruders, der das gerne sähe, dass die 6- und die 8-Jährige da Blumen streuen würden, ob er bei dieser Trauungszeremonie seines schwulen Bruders unbedingt diese beiden Töchter auftreten lassen müsste. Sie hätten ein anderes Bild von Familie und es wäre ihm etwas unwohl dabei. Und da hatte doch die Frau Eggert die Antwort gegeben, bei allem Respekt, es muss nicht sein, 6- und 8-Jährige Kinder einzuladen. War ein vernünftiger Rat. Folge davon, es entstand das, was man in Internetportalen einen Shitstorm nennt. Also die arme Frau wurde angegriffen, als ob sie gerade den Dritten Weltkrieg ausgerufen hätte. Und nach ein paar Tagen stand sie, zumindest was diese Zeitung anging, ohne Job da, weil der Redaktion der Boden zu heiß wurde vor wenigen Tagen. In der Woche vor Pfingsten gab es in Irland diese berühmte Volksabstimmung. Und 62% der mehrheitlich katholischen Iren votierten dafür, dass die Ehe als Institution auch für homosexuelle Paare geöffnet wird. Jetzt ganz frisch, Ebert Platte wies mich darauf hin, hat, ich glaube gestern, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Frau Kramp-Karrenbauer, das ist mal eine positive Überraschung in diesem ganzen Chaos, davor gewarnt, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zuzulassen. Sie sagt, bislang ist die Ehe eine Gemeinschaft für Mann und Frau. Und wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, dann sind andere Forderungen nicht auszuschließen, etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als 2 Menschen. Und sie sprach sich in dem Zusammenhang, die Frau Kramp-Karrenbauer, auch gegen ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare aus. Ihr Parteigenosse, der Bundestagsabgeordnete und Präsidiumsmitglied Jens Spahn, ein bekennender Homosexueller in der CDU, hat dagegen seine Partei aufgerufen, den Wunsch von Homosexuellen nach der Ehe doch positiv zu sehen. Und die CDU müsse sehr aufpassen, meint er, dass sie hier nicht die Anschlussfähigkeit an eine moderne bürgerliche Gesellschaft verpasse. Nun, ich glaube, dass seine Sorge um die CDU an der Stelle nicht so sehr begründet ist, leider. Aber es ist doch interessant, wie hier argumentiert wird. Wenn wir uns da nicht öffnen, dann sind wir, so heißt das jetzt neuerdings, nicht mehr anschlussfähig für eine moderne Gesellschaft. Ja, und dann haben viele von euch mitbekommen, die Aufregung um die letzte Bundesratstagung der Baptisten- und Brüdergemeinden in Kassel, wo Horst Afflerbach, der Vertreter von Wiedenest, über Fragen der Homosexualität gesprochen hat. Darauf werde ich morgen Nachmittag in meinem Seminar ausführlicher eingehen. Und wo er durch seine Äußerungen doch einigen Wirbel ausgelöst hat, wie steht eigentlich nun Wiedenest zur Frage der Homosexualität? Und dann gab es auch fast so einen evangelikalen Shitstorm nach der ersten Meldung. Und dann schob Idea eine zweite hinterher und da waren dann einige beruhigt. Aber ob da so viel Anlass zur Beruhigung ist nach dieser zweiten Meldung, das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Reden wir morgen drüber. Der höchste Repräsentant der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, der Ratsvorsitzende der EKD, hat sich jetzt am 30.05. für eine Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe ausgesprochen. Natürlich darf in diesem Reigen auch Frau Kessmann nicht fehlen, die ja immerhin als Reformationsbotschafterin in Deutschland gilt und die nun ausgerechnet in Bild am Sonntag schrieb, Zitat, ich bin überzeugt, ein Ja zur Ehe homosexueller Paare kann gut christlich und gut konservativ begründet werden, sagt Frau Kessmann. Und nun haben wir momentan, haben wahrscheinlich fast alle mitbekommen, vom 3. bis 7. Juni, hier gar nicht so weit von hier entfernt, den sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und da gibt es dann auch entsprechende Veranstaltungen zum Thema Sexualität neu sehen, Intersexualität, Homosexualität. Da hat man ausgerechnet einen der bekanntesten Propagandisten für homosexuelle Lebensweise in Deutschland eingeladen, nämlich Volker Beck, den sogenannten religionspolitischen Sprecher der Grünen. Es gibt auf diesem sogenannten Kirchentag ein Genderzentrum. Man fragt in einer Veranstaltung, wie wird Familie neu buchstabiert und redet von einem evangelischen Familienbild im Wandel. Und dann tritt auch der Travestiekünstler Fräulein Wommy Wonder auf. Man könnte diesen Kirchentag durchaus bezeichnen als eine viertägige Kurzfassung von Sodom und Gomorra in geistiger Hinsicht. Und ich denke, das sage ich jetzt mal in Klammern dazu, weil wir uns hier in Württemberg befinden, wenn der Christustag der Evangelikalen, das war früher die Ludwig-Hof-Acker-Konferenz, wenn der seine Großveranstaltung heute am frohen Leichnamstag 2015 freiwillig im Rahmen des Kirchentags durchführt, dann müssen die Brüder dort sehr aufpassen, dass sie sich nicht an der Krankheit der Volkskirchen anstecken. Eine Kuriosität übrigens im Programmheft des Kirchentags, dass das wirklich versucht wurde, das gnadenlos durchzugendern. Also da ist in der Tat die Rede von Saalmikrofoninnen und Saalmikrofonen. Wie das geht, ich weiß jetzt nicht, sind das hier Mikrofone oder Mikrofoninnen, in die ich hier hineinschreie? Müsste man nochmal definieren, kriegen wir ein rosa oder ein blaues Bändchen oder so? Die Frage, die über allem schwebt, liebe Geschwister, lautet, was ist normal? Und ist normal richtig? Und wer sind die Geisterfahrer? Und woher können wir das wissen? Ihr Lieben, wir sind Zeugen einer Kulturrevolution. Und das heißt, Kulturrevolution heißt massiver Machtkampf, erbitterter Machtkampf. Der Begriff der Kulturrevolution wird ja eigentlich verbunden mit Mao Zedong in China. Diese Kulturrevolution mündete bekanntlich in einem grausamen Blutbad. Im Namen einer höheren Wahrheit wurden Vertreter der alten Gegenposition erst eingeschüchtert und dann mundtot gemacht und manche dann auch richtig tot gemacht. Und auf diesen Zusammenhang hat erst interessant vor wenigen Tagen die FAZ hingewiesen, einem Beitrag vom 27.05. Da findet man ja auch bei der FAZ, findet man ja doch Beiträge von sehr unterschiedlicher Qualität zu dieser Frage. Aber Sie haben auf den richtigen Punkt gelegt. Und zwar am 27.05., das war der Tag, an dem der Justizminister den neuen Gesetzentwurf vorstellte, mit dem man noch nicht gleich die Gleichstellung der Homo-Ehe mit der normalen Ehe beschließen will, aber bestimmte Annäherungen vornimmt. Und da hat der Schreiber der FAZ, ein Andreas Platthaus, die ganze Diskussion nochmal vorgestellt und hat gefragt, mit welcher Berechtigung eigentlich die klassische Ehe als Norm betrachtet werde. Und dann kam ein interessanter Satz, außer einer moralischen, die sich auf die biblischen Gebote beruft. Kommen wir nochmal drauf zurück. Und er sagt, und gibt es dafür überhaupt noch eine Mehrheit für diese Moral, die sich auf die biblischen Gebote beruft? Frage ist, wovon ist Moral abhängig? Und dann hat er über Irland gesagt, weil 62% dort sich für die Öffnung der Ehe aussprachen, man hat die alte Moral satt, nicht nur in Irland. Und dann hat er auf dieses Beispiel der Frau Eggert hingewiesen, hat das kritisiert und hat gesagt, es passiert strukturell etwas Ähnliches wie in China, wenn jetzt sozusagen auf dem Wege der Kulturrevolution diejenigen, die früher die Mehrheitsmeinung bestimmt haben, ihrerseits von denen, die die neue Meinung bestimmen, rigoros angegangen werden. Und er hat Folgendes formuliert, das war sehr, sehr schlau. Er hat gesagt, Tatsache ist, dass jetzt die Propagandisten der Homo-Ehe mit dem Anspruch einer höheren Wahrheit argumentieren, die jedoch auch nicht mehr zu bieten hat als früher ihre Gegner, nämlich Moral. Er sagt, beide berufen sich auf höhere Moral. Und deswegen sollen die sich doch in Ruhe lassen, denn Moral ist Willkür letztlich. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Was ist normal? Kann das durch Moral festgelegt werden? Ihr Lieben, aber das ist keine theoretische Frage, sondern es tobt ein Machtkampf um die Seelen unserer Kinder. Deswegen wurde ich gefragt, ob man diesen Vortrag auch 12- oder 15-Jährigen zumuten könnte. Nun, ich hoffe, das kann man. Eine richtige Jugendstunde würde ich formal etwas anders gestalten, aber das sind eigentlich die, um die es geht. Und in diesem Machtkampf werden seitens des Staates ganze Bataillone in Bewegung gesetzt, um eine bestimmte Ideologie bis in den letzten Winkel der Gesellschaft auszubreiten. Und unser Denken entsprechend umzukrempeln. Und schon der Begriff, jetzt müssen wir ganz zurückgehen. Sorry, bitte nicht hingucken. Also ich werde bestimmt einige dieser Folien nicht benötigen. Also bitte keine Angst haben. So, jetzt sind wir. Der Begriff Gender Mainstreaming macht das schon deutlich. Es geht um Macht. Das ist ein Machtanspruch, der hier deutlich wird. Mainstream bedeutet Hauptstrom. Und Gender soll zum Hauptstrom werden. Es soll wie ein breiter Strom unser Volk überfluten. Das Genderdenken soll in allen Sparten unserer Gesellschaft durchgesetzt werden. In der Schule, in der Verwaltung, im öffentlichen Leben, in der Sprache, möglichst in der Bibelübersetzung. Es gibt ja schon eine Bibel in gerechter Sprache. Gender soll überall durchschlagen. Alle und alles sollen gegendert werden. Und wenn ihr ein Volk umerziehen wollt, wo müsst ihr ansetzen? Bei den Kindern, natürlich. Und wenn ihr an die Kinder ran wollt, wen müsst ihr ausschalten? Wessen Einfluss müsst ihr zurückdrängen? Den Einfluss der Eltern, der Familie. Und deswegen haben alle Diktaturen danach getrachtet, die Hoheit über den Kinderbetten zu erobern. Und wir wollen unser Thema heute Abend in zwei Teilen bearbeiten. Der erste Teil Angriff auf die Familie und der zweite Teil dann natürlich und unsere Antwort. Der erste Teil ist länger, das sage ich schon mal zum Trost vorweg. Und ich möchte diesen Angriff auf die Familie als eine Doppelstrategie des Staates vorstellen, mit zwei Zielen. Das erste Ziel bei dieser Doppelstrategie ist die Einmischung in die Familien. Und nochmal, jedes totalitäre System, jede Diktatur greift nach den Kindern. Das hat schon Lenin gegenüber der kommunistischen Feministin Clara Zetkin damals gesagt. Wir machen ernst mit unserer programmatischen Forderungen, die erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes der Gesellschaft zu übertragen. Und Adolf Hitler hat 1937 gesagt, heute beanspruchen die Volksführung wir, das heißt wir allein sind befugt, das Volk, den einzelnen Mann und die einzelne Frau zu führen, die Lebensbeziehungen der Geschlechter regeln wir, das Kind bilden wir. Zitat Ende. Und dann in der Gegenwart wurde ja berühmt, fast 70 Jahre nach Hitler dann, wie der Vertreter einer demokratischen Partei etwas ganz Ähnliches gesagt hat. Das ist übrigens der heutige regierende Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz. Der war damals, als er das sagte, 2002 Generalsekretär der SPD. Und er hat gesagt, Zitat, die Regierung will mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung, und da kommt der Begriff wieder, eine kulturelle Revolution erreichen. Kulturrevolution. Wir wollen die Lufthoheit über unseren Kinderbetten erobern. Zitat Ende. Sagt der Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei 2002. Wie anders hatten sich das doch die Gründer der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Ihr besonderes Augenmerk galt damals diesem Ziel, nie wieder Diktatur, nie wieder. Und deswegen hatten sie hohe juristische Hürden aufgebaut, dagegen, dass der Staat sich einmischen könnte in die Familien. Unversehrtheit der Wohnung, Postgeheimnis, keine Abhörung des Telefons, NSA war noch weit, denken wir heute zumindest. Und dieser Schutz der Privatsphäre wurde besonders deutlich für die Familie formuliert. Und dann haben die Väter der Verfassung diesem Artikel 6 im Grundgesetz eine ganz starke Stellung gegeben. Ich lese jetzt nur mal den ersten Absatz. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Zweiter Absatz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Und die staatliche Gemeinschaft wacht darüber, also dass die Eltern diese Verantwortung auch wahrnehmen. Wenn die Familie ausfällt, wenn die Familie also entmachtet wird, dann kann der Staat ungehindert auf die Kinder zugreifen und sie für seine Interessen benutzen. Und wie das praktisch aussieht, ihr Lieben, wurde uns in Deutschland seit 1945 vorgemacht. Ich habe liebe Großeltern und manche Freunde jenseits des Eisernen Vorhangs gehabt. Man musste nur mal ab und zu über die Mauer schauen oder durch den Stacheldraht oder Besuche machen. Und inzwischen, und das ist aufregend, inzwischen werden uns typische Instrumente der damaligen kommunistischen DDR-Pädagogik als Beleg wofür verkauft, als Beleg für eine moderne Familienpolitik, angeführt von einer christdemokratischen Bundeskanzlerin. Kinderkrippen so früh wie möglich und so lange wie möglich und möglichst flächendeckend. Die Mütter sind selbstverständlich berufstätig und stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Der Staat übernimmt von frühester Kindheit an wichtige Aufgaben in der Erziehung und in der Kinderbetreuung. Und Abtreibung gilt im Bewusstsein weiter Bevölkerungsteile als legitimes Mittel der Familienplanung und ist de facto straffrei. Das ist alles DDR. Und hier auf dem Gebiet der Familienpolitik feiert der Kommunismus einen späten Triumph über den westlichen Freiheitsbegriff, ihr Lieben. Der Kulturwissenschaftler Norbert Bormann hat das in einem Interview, in einem Artikel folgendermaßen formuliert. Er sagt, die Linke hat nach der überraschenden Wiedervereinigung das Feld keineswegs geräumt. Zwar verzichtet sie seitdem auf das Herzstück ihrer Ideologie, nämlich die Verstaatlichung der Produktionsmittel, also der Wirtschaft. Aber den Überbau, die Bewusstseinsindustrie, hält sie fest im Griff. Und dabei steht der linken Ideologie ein Koalitionspartner zur Verfügung, den man so nicht erwarten würde an dieser Stelle, nämlich die liberalen Wirtschaftsbosse. Die haben ja eigentlich eine völlig andere weltanschauliche Voraussetzung, aber offensichtlich gibt es hier doch gemeinsame Interessen zwischen den linken Ideologen und den liberalen Wirtschaftsbossen. Auch viele Wirtschaftslenker, und deswegen habe ich mich gewundert, damals als Frau von der Leyen anfing, diese Gender-Ideologie durchzupeitschen, dass sie so viel Unterstützung von dem damaligen Chef der Arbeitgeberverbände bekam, dem Herrn Hund, der hier auch aus der Nähe von Stuttgart kommt. Inzwischen ist das klar, warum. Auch viele Wirtschaftslenker wollen die Mütter so schnell wie möglich wieder aus der Familie rausholen. Auch viele Wirtschaftslenker wollen die Kinder so bald wie möglich in die Ganztagsbetreuung verbannen. Weil man beide Elternteile für die Volkswirtschaft braucht, weil beide in die Sozialkassen einzahlen sollen. Und weil man sich für die Zukunft, also von den Kindern, Arbeitnehmer wünscht, die nicht so familiengewohnt und familieneingebunden sind. Denn dann kann man sie viel flexibler als Verfügungsmasse bewegen auf dem globalen Arbeitsmarkt und in der globalen Wirtschaft. So schnell wie möglich die Mütter wieder zurück. Und dazu passt das geschmacklose Angebot, das Facebook und Apple ihren weiblichen Angestellten im Oktober 2014 gemacht haben, also letztes Jahr. Im Oktober. Sie haben ihren weiblichen Angestellten folgendes Angebot gemacht. Sie haben gesagt, Leute, wir finanzieren euch das, wenn ihr eure Eizellen einfrieren lasst, dafür jetzt auf eine Schwangerschaft verzichtet und diese erst, wenn ihr gewissermaßen noch ein paar Jahre gearbeitet habt und Karriere gemacht habt, dann in späteren Jahren austragt. Fast zynisch. Und die Journalistin Birgit Kille hat das zu Recht so kommentiert. Sie hat gesagt, früher hat man die Karriere auf Eis gelegt, um Kinder zu bekommen. Heute legt man die Kinder auf Eis, um Karriere zu machen. Und das hat natürlich massive Folgen. Der Zusammenhalt der Familie wird geschwächt, die Psyche der Kleinsten wird geschädigt. Das sagen auch völlig säkulare Entwicklungspsychologen, die müssen gar nicht aus dem christlichen Umfeld kommen. Und natürlich öffnet man den staatlichen Miterziehern Tür und Tor, und noch viel schlimmer, die Herzen der nächsten Generation, je früher man sie gewissermaßen in diese staatlichen Betreuungseinrichtungen hinein abschiebt. Und der Staat spricht, auch das hat Frau von der Leyen immer stark forciert, von Erziehungspartnerschaft. Das gegen das Grundgesetz. Es gibt keine Erziehungspartnerschaft zwischen den Familien und dem Staat. Der Staat ist nicht unser gleichberechtigter Partner bei der Erziehung unserer Kinder. Grundgesetz, Artikel 6, Absatz 1 und 2, es ist unsere Aufgabe. Hier müssen wir sehr, sehr wachsam sein. Wenn der Plan allerdings aufgehen soll, der Plan von dieser Kulturrevolution, dann muss ein Hindernis beseitigt werden, das diesem Horrorszenario im Wege steht, und das ist die biblische Schöpfungsordnung. Das ist die Wahrheit, dass der heilige Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat, und zwar als Mann und Frau. Familie ist nach der Bibel, so wie wir es als Kinder gespielt haben, Vater, Mutter, Kind. Und der Herr Jesus hat den Schöpfungsbericht in Matthäus 19 so aufgenommen und hat gesagt, habt ihr nicht gelesen, Matthäus 19, Vers 4, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und solange Kinder das lernen zu Hause, werden sie auch selbst wieder Familien gründen. Also, wenn die Kulturrevolution gelingen soll, dann reicht es nicht nur, die Kinder so lange wie möglich und so früh wie möglich dem Einfluss der Elternhäuser zu entziehen, sondern dann muss man ihnen auch so früh wie möglich ein neues Bild vom Menschen vermitteln. Sie sollen das erst gar nicht so lernen, Vater, Mutter, Kind. Deswegen bringt man sie am besten früh in die Kindergärten und bekehrt sie dort. Und das ist das zweite Ziel beim Angriff auf die Familie. Nicht nur Einmischung in die Familien, sondern Bekehrung. Bekehrung zum Glauben. Ich habe das genannt an das Gender-Märchen. Es geht hier also um einen gigantischen Umerziehungsprozess. Es geht um eine Bekehrung. Man sollte besser sagen, eigentlich Gehirnwäsche. Denn Bekehrung nach biblischem Verständnis geschieht immer bewusst und willentlich. Aber hier geht es eher um eine Gehirnwäsche. Also setzen wir Bekehrung in Anführungsstrichen. Und nach der Bibel hängt unsere Identität ganz eng zusammen mit unserer Sexualität, mit unserem Geschlecht. Und wir sollen jetzt, beziehungsweise unsere Kinder sollen das lernen, bei uns ist schon Hopf und Malz verloren, weil wir zu festgelegt sind, das biblische Menschenbild gegen das Gender-Menschenbild eintauschen. Aldous Huxley hat es bereits 1949 geschrieben in einem Vorwort zur Neuausgabe von Schöne neue Welt. Da schreibt er, die wirkliche revolutionäre Revolution lässt sich nicht in der äußeren Welt bewirken, sondern nur in den Seelen und in den Körpern der Menschen. Da geschieht die wirkliche Revolution. Und deswegen, ihr kennt das hier in Stuttgart, ist der Kampf um die sogenannten Bildungspläne für die Schulen entbrannt. Vielfalt der sexuellen Orientierung. Da geht es um die Identität. Wir haben das in Niedersachsen inzwischen genauso, nur ein Jahr später. Die Kultusminister wollen uns beruhigen. Die Kultusminister gaukeln uns vor, ach, es geht ja nur um Toleranz gegenüber Andersartigkeit. Die Schüler sollen eben wissen, dass es da verschiedene sexuelle Orientierungen gibt und sie sollen die Leute, die anders leben, als sie selbst nicht diskriminieren. Als ob das ein Thema für Erst- und Zweitklässler wäre. Nee, aber darum, es geht im Kern um was ganz anderes. Das kann man an den Bildungsplänen auch sehen. Das Problem der Bildungspläne ist ein zweifaches. Zum einen sind es natürlich die schädlichen Folgen der Frühsexualisierung, der Abbau von Schamgrenzen. Schon das ist seelisch und endlich schädlich. Und das ist ja schon eine Folge der 68er, also des Neomarxismus, der sich dann ab den 70er Jahren ausbreitete. Und hier bin ich jetzt wieder auf das Buch eines alten Glaubensbruders aus der Bekenntnisbewegung gestoßen, Immanuel Lück, der viele dieser Entwicklungen, ja, man könnte fast sagen, mit prophetischer Weitsicht schon sehr, sehr, sehr früh aufgeschrieben hat. Dieses Buch Alarm um die Schule ist 1979 erschienen. Ist vieles von dem schon aufgeschrieben, was wir heute haben. Aber das ist nicht mal das Einzige, was gefährlich ist, also diese schädliche Frühsexualisierung, sondern mindestens genauso schlimm ist die Zwangsmissionierung zu einem unbiblischen Menschenbild. Das ist das eigentliche Ziel der Bildungspläne. Die Indoktrinierung unserer Kinder. Man will sie bekehren zum Glauben an das Gendermärchen. Und wir wollen jetzt schauen, wie dieses Gendermärchen aussieht. Das Gender-Märchen ist das erste, also A, fordert Glauben und Unterwerfung. Und ihr Lieben, wir müssen hier sehr klar unterscheiden zwischen Toleranz oder Akzeptanz. Es wird mal viel von Toleranz gesprochen. Aber was ist Toleranz? Toleranz ist ja nichts Neues. Toleranz sollte für Christen selbstverständlich sein. Toleranz bedeutet, ich verhalte mich respektvoll gegenüber einer Orientierung, obwohl ich sie nicht für richtig halte. Das ist Toleranz. Respektvolles Verhalten gegenüber einer anderen Überzeugung. Das für jeden Christen sollte sein, eine Selbstverständlichkeit. Aber darum geht's nicht. Es wird von Toleranz geredet, aber es wird was gemeint? Akzeptanz. Und Akzeptanz ist etwas ganz anderes. Akzeptanz bedeutet die Anerkennung einer anderen Überzeugung als wahr. Das heißt, ich erkenne an, dass zum Beispiel eine Homo-Ehe genauso richtig und genauso sinnvoll ist wie eine Ehe zwischen Mann und Frau. Darum geht's. Bisher war ich der Überzeugung, Gott will die Ehe nur zwischen Mann und Frau. Und in Zukunft bin ich der Meinung, alle unterschiedlichen Orientierungen sind gleichermaßen richtig und gut und böse ist, wer eine Wertung vornimmt. Darauf zielen die Bildungspläne, ihr Lieben. Lassen wir uns da keinen Sand in die Augen streuen. Es geht nicht darum, Toleranz einzufordern, sondern es geht darum, Akzeptanz einzufordern. Und dazu nutzt man den Unterricht ganz praktisch. Also ich erfuhr jetzt von einem Beispiel für ein Diktat, dritte Klasse Schleswig-Holstein. Also als Diktat im Deutschunterricht. Meine Mutter Nora hat Samenzellen von einem netten Mann aus Dänemark bekommen. Meine Mutter Anna hat mich adoptiert. Jetzt lebe ich mit zwei Müttern und drei Vätern. Es war so ein bisschen Denksport nachts um 8 Uhr. Ja, genau. Und der Bildungsplan in Niedersachsen sagt, ja, Vielfalt sexueller, geschlechtlicher Identitäten und gleichgeschlechtlicher Lebensweisen soll in allen Fächern und allen Klassenstufen der Landesschulen angemessen behandelt werden. Und damit das auch richtig geschieht, so im Sinne dieses Gendermärchens, wird die Durchführung in Niedersachsen begleitet von einer Organisation, die sich Schlau nennt. Initiative Schlau. Das bedeutet schwule, lesbische, bi, trans Aufklärung. Und die werden nun von der Landeskirche eingeladen, das Projekt zu begleiten. Und die waren dann gleich so frech, dass sie gesagt haben, wir fordern aber, dass wenn wir das wollen, die Lehrer rausgehen. Die Eltern können sich wehren, die Eltern müssen sich wehren. Also Gender-Märchen fordert Unterwerfung. Wir sollen in Zukunft für richtig halten, was wir aus biblischen Gründen für Sünde halten müssen. Und das heißt, unsere Kinder sollen ein anderes Wertefundament bekommen. Sie sollen nicht nur so ein bisschen Toleranz lernen. Sie sollen ein anderes Menschenbild übernehmen und das Menschenbild der Bibel weglegen. Das sollen sie. Gender Mainstreaming ist Zwangsmissionierung im Auftrag des Staates. Gender Mainstreaming ist ein pädagogischer Kreuzzug zur ideologischen Gehirnwäsche. Und man verfolgt ein ganz klar definiertes Bekehrungsziel, die Abkehr vom biblischen Menschenbild. So, und deswegen müssen wir jetzt verstehen, was das eigentlich für ein Märchen ist. Das Gender-Märchen erzählt von 60 bis 4000 Geschlechtern. Ich weiß nicht, ob Sie mal nachgezählt haben. Also bisher dachten wir immer, die Menschheit bestünde aus Männern und Frauen. Und die Ehe sei so ein Bund zwischen je einem Vertreter beiderlei Geschlechts, ne? Vater und dann die Familie ist Vater, Mutter und Kind. Und das Gender-Märchen erzählt jetzt, es gibt nicht zwei Geschlechter, sondern es gibt mindestens 60. Also ich bin nun kein Facebook-Fan, aber auf Facebook können Sie nachschauen, da können Sie zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern wählen. Androgyn, Bigender, weiblich, gendervariabel, genderquer, intersexuell, transmann, transmensch, transfrau und so weiter und so weiter. 60. Und deswegen reichen den Gender-Terroristen, ich bin da gesagt, auch die zweigeteilten Toiletten nicht mehr. Das war der große Presse-Gag, als die EKD, also das ist die Zentrale der sogenannten evangelischen Landeskirchen in Deutschland, in Hannover, ihr Genderzentrum einrichtete und sie haben nur noch eine Toilette für alle Geschlechter. Also vielleicht haben sie mehrere Toiletten, aber jeweils nur Toiletten für ein Geschlecht, beziehungsweise eine Toilette für alle Geschlechter. Und das haben sie groß gefeiert. Die Familienministerin Frau Schwesing ist da schon etwas weiter. Sie will also H und D nicht einstampfen. Also hier, ihr habt H und D hier richtig alles, ne? Ich glaube, das ist, sondern sie hat auf eine Anfrage der Linken im Bundestag Folgendes gesagt. Was denn Schüler machen sollten, die Probleme damit hätten, dass sie weder Weiblein noch Männlein sich fühlten, wo sie denn auf Toilette gehen sollten. Da hat sie eine gute Idee gehabt. Sie hat gesagt, solange es keine dritte Unisex-Toilette gibt, fragt doch einfach im Lehrerzimmer und geht auf die Toilette der Lehrer. Das wäre mal eine Idee gewesen, hätten wir das damals gewusst. Also die Toiletten für Jungs und Mädels waren nicht immer so super sauber in der Schule. Dann hätte ich einfach zum Lehrerzimmer gehen müssen und sagen, ich weiß nicht mal, ob ich Männlein oder Weiblein bin, lasst mich auf eure Paukertoilette. Also wenn man ganz konsequent wäre, müsste man eigentlich 60 Toiletten einrichten. Wobei auch das vergleichsweise noch bescheiden ist. Der Verband der Intersexuellen spricht nämlich inzwischen sogar von 4000 verschiedenen Varianzen der geschlechtlichen Differenzierung. Ich weiß nicht, wie Sie bei der Anreise, ob Sie im Zug oder Bus unterwegs waren, wie viele Geschlechtern Sie da begegnet sind. Und jetzt fragen wir ganz naiv zurück, ja, aber der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist doch eine Tatsache. Ja, das stimmt schon. Aber das Gendermärchen sagt uns ein Drittes. Das Gendermärchen erklärt Biologie für unwichtig. Ja, die grundsätzliche Bedeutung des biologischen Unterschieds, das gibt's schon, aber das wird ausgehebelt, das ist unwichtig, das ist nebensächlich. Und wenn dieser Gegenpol Mann und Frau unwichtig wird, dann ist natürlich Heterosexualität auch nicht mehr Norm für Sexualität. Dann ist Homo genauso normal wie Hetero und es gibt ja außerdem noch viele verschiedene Zwischenformen. Und wer noch auf diesem alten Bild besteht, der ist das Opfer einer Zwangsheterosexualisierung. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich einsehen, dass Homosexualität genauso normal ist. Und jetzt müssen wir ganz kurz die Begriffe klären. Das biologische Geschlecht heißt im Englischen Sex. Das soziale Geschlecht wird Gender genannt. Was ist jetzt der Unterschied? Also biologisches Geschlecht, da gibt es nur zwei. Mann, Frau, das ist diese heterosexuelle Grundstruktur. Gender, das soziale Geschlecht, da gibt es ja, wie wir gehört haben, 60 bis 4000. Das biologische Geschlecht, Sex, ist uns vorgegeben. Das soziale Geschlecht ist uns aber nur anerzogen. Wir spielen nur eine Geschlechtsrolle. Und das kann deshalb auch aberzogen werden, es kann verändert werden. Das ist das Gendermärchen. Der Mensch unterscheidet sich nicht grundsätzlich in Mann und Frau. Das wäre ja, wie die das nennen, Zwangsheteronormativität. Also die Hetero ist zwangsweise Norm. Das bedeutet Zwangsheteronormativität. Können Sie im Schlaf heute Abend nochmal üben, das Wort. Aber das ist unwichtig für unsere Identität. Alles, was Männer und Frauen sonst unterscheidet, heißt das, ist lediglich gesellschaftlich und kulturell anerzogen, also durch die Umwelt geprägt. Das erlernt und kann verlernt werden. Und Leute, das hat eine dramatische Konsequenz. Es gibt jetzt nicht Mann sein und Frau sein als zwingende Alternative, das wäre ja Sex, sondern es gibt nur noch Gender. Also mindestens 60 Varianten statt zwei Pole. Mindestens 60 erlernbare und verlernbare Rollen statt zwei festgegebener Wesensarten. Und dieses Mainstreaming soll nun durchgesetzt werden in allen Bereichen. Ihr habt gemerkt, das ist was völlig anderes als der alte Feminismus. Der alte Feminismus, der hatte für Frauenrechte gekämpft, der war teilweise mitverursacht durch rücksichtslose Männer und hat sich dann gemischt mit der neomarxistischen Ideologie und der war nicht Gender, sondern der alte Feminismus, der war polar. Der alte Feminismus, der brauchte die Heterosexualität, ja? Ich Frau, du Mann, ich gut, du böse. So, das war so Alice Schwarzer und Co. Aber Gender Mainstreaming will was anderes. Die wollen nicht nur Gleichberechtigung, die wollen nicht nur oder sogar noch wie manche die Männer auf den Knien und mit dem Mund im Staube, sondern die wollen eine umfassende Veränderung des Denkens, der Einstellung, der Weltanschauung, Generalangriff auf das biblische Menschenbild und damit auch auf das Verständnis der Sexualität. Und nun eröffnet sich dann ein weites Bild von sexuellen Spielarten. Also Diversity nennt man das, Vielfalt, Lesben und Schwule und Bisexuelle, das ist jemand, der sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt und Transgender, das ist ein Mann, der wie eine Frau empfindet oder umgekehrt. Und dann haben wir noch Transsexuelle, das ist jemand, der das dann in eine Geschlechtsumwandlung hinein umsetzt und sich so operieren lässt, dass aus dem Mann eine Frau wird oder umgekehrt. Dann haben wir Intersexuelle, die sich als zwischen den Geschlechtern stehend empfinden. Und dann haben wir diesen Sammelbegriff quer, der das alles gewissermaßen zusammenfasst und für alles steht, was gegen das klassische Familienbild ist. Übrigens, heute Morgen fand ich hier im Lesesaal die Zeitung von gestern, die Welt vom Dritten. Und da stand genau sowas drin über Transsexualität. Da wurde nämlich berichtet von einem ehemals berühmten Zehnkämpfer, der hieß Bruce Jenner. Der Bruce Jenner hat 1949 die Goldmedaille im Zehnkampf gewonnen, war dann Rennfahrer und lebt jetzt nach hormonellen Behandlungen und chirurgischer Bearbeitung als Frau. Und jetzt in dieser Woche wird die Modezeitschrift Vanity Fair ein großes Porträt von Jenna bringen aus Bruce wurde, wie nennt er sich jetzt? Caitlin, so wird es sich wahrscheinlich aussprechen. Und die Welt lobt das hier in ihrem Kommentar. Sie sagt, das ist gut so. Es ist ein Zeichen der Freiheit. Jeder kann leben, wie er mag. Gefeiert von der Welt, die sonst auch manches Konservative schreibt. Das Gendermärchen erklärt Geschlecht für veränderbar und wahlfrei. Ganz wichtig, Leute. Wir haben noch so im Ohr die Älteren, was die Oberfeministin Simone de Beauvoir gesagt hat. Sie hat gesagt, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Also, ihr Frauen, ihr wisst es jetzt. Und es sei an der Zeit, die patriarchalische Unterdrückung abzuschütteln. Und alles andere, was den Menschen festlegt, wird dann mit einem Schimpfwort belegt. Stereotyp. Stereotyp, das sind Stereotype. Und das muss abgeschafft werden. Und so wird eingegriffen in die Identität des Menschen und sie wird aufgelöst. Und es wird der Familienbegriff natürlich gleich mit aufgelöst. Klar, wenn es nicht mehr Mann und Frau in dieser Weise gibt. Die normale Familie wird als Leitbild abgeschafft. Und die Wirkung dieses Trends wird verstärkt dadurch, dass Leute, die das vertreten, überproportional häufig in den ganzen Talkshows sitzen. Und der normale Talkshow-Seher den Eindruck bekommt, Menschenskinder, 80% unserer Bevölkerung denken inzwischen so. Aber es sind eben nur 80% der Leute, die in die Talkshows eingeladen werden, die so denken. Weil wahrscheinlich auch 70% der Journalisten so denken. Das ist eine optische Täuschung, die permanent von den Medien inszeniert wird, um uns umzuerziehen. Und es passiert auf diesem Wege auch Leuten, die früher, wenn sie das so wahrnehmen, dass sich da Männer küssten, in den letzten Tagen haben sie ständig in irgendwelchen Presseorganen küssende Männer. Das ist kaum noch, kann man kaum noch hingucken. Und das wurde aber früher ganz anders wahrgenommen von den meisten Menschen. Und inzwischen hat diese Umpolung dazu geführt, diese Umerziehung unseres Denkens, dass Otto Normalverbraucher da gar nicht mal mehr irritiert ist. Und dann sind wir gleich durch mit diesem Punkt. Das Gendermärchen erklärt das Normale für unnormal. Jetzt kommen wir dazu zurück. Die wirkliche Wirklichkeit ist aber anders, als das Gendermärchen uns wahrmachen will. Die wirkliche Wirklichkeit sieht noch so aus. Fast 80% aller Eltern in Deutschland sind verheiratet. Tja, hätte man nicht gedacht, ne? Nur 8% leben unverheiratet zusammen, der Eltern. Die übrigen 13% sind alleinerziehend. Das heißt, in den klassischen Familien, Vater, Mutter und Kind, leben immerhin 11,5 Millionen Kinder. In nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften nur 1,5 Millionen. Und eingetragene Homopartnerschaften sind zahlenmäßig ohnehin eine völlige Randerscheinung. Und dennoch wird uns ständig erzählt, die klassische Familie sei ein Auslaufmodell. Und übrigens wussten Sie, dass schon 2010 der Europarat ausdrücklich empfohlen hat in einem Beschluss, den Begriff Vater und Mutter abzuschaffen. Der Europarat 2010. Und das haben wir schon bei diese Dekonstruktion von Vater und Mutter haben wir schon bei den 68ern gehabt. Ich erinnere mich noch an meinen alten Vikariatsleiter, das war so ein ganz linker Pfarrer, wo ich da anrufe, um mit ihm zu sprechen und seine kleine Tochter ist gerade dran und sie, ich sag, hol mir mal deinen Papa und sie schreit durchs Haus, Walter! Also sie ruft nicht Papa, Komma oder Vater oder so. Das gehörte auch dazu, ja, dass die Eltern dann plötzlich sich nicht mehr Papa oder Mama oder Vati oder Mutti nennen ließen, sondern nur noch beim Vornamen. Viele haben das nicht gemacht, weil sie 68er waren, aber da kam's her. Und im politischen Kindergarten können die Kleinen bald nicht mehr erzählen, Papa hat mich gebracht oder Mama, sondern sie sollen ja dann irgendwann mal sagen, Älter 1 und Älter 2. Auch eine Idee des Europarates. So geht's gegen das Grundgesetz letztlich. Ein letzter Punkt, ich muss etwas beschleunigen. Das Gendermärchen zerstört Identität und Freiheit des Menschen. Darum geht's letztlich. Eine der Chefdenkerinnen ist Judith Butler. Und ihr Buch heißt Das Unbehagen der Geschlechter, aber in Wirklichkeit der entscheidende Titel ist Subversion of Identity. Das heißt, die Identität soll aufgelöst, soll ausgehöhlt, soll subversiv untergraben werden. Und wenn sie den Leuten ihre Identität wegnehmen, dann zerstören sie letztlich ihren Willen und ihre Freiheit. Und Judith Butler hat das ganz programmatisch gemacht. Sie sagt, das ist ein klassisches Beispiel von ihr, schon in dem Augenblick, wo das Kind geboren wird im Kreissaal und die Hebamme ausruft, es ist ein Mädchen, dann sei das nicht eine Beschreibung des Offensichtlichen, sondern dann sei das schon eine Zuschreibung. Dann wäre es so, als ob die Hebamme sagen würde, du sollst ein Mädchen sein. So argumentiert Judith Butler. Und sie sagt, also die Determinierung beginnt praktisch schon, die Fremdbestimmung beginnt schon im Kreissaal. Was macht man? Man macht den Menschen verfügbar. Und C.S. Lewis hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, die Macht des Menschen, aus sich zu machen, was ihm beliebt, bedeutet, die Macht einiger weniger aus anderen zu machen, was ihnen beliebt. Die Macht des Menschen, aus sich zu machen, was ihm beliebt, bedeutet, die Macht einiger weniger aus anderen zu machen, was ihnen beliebt. Und das ist Diktatur. Und das passiert, wenn der Mensch Gottes Ordnung zerstört, ihr Lieben. Jetzt fallen die Schranken, jetzt fallen die Schutzwälle. Jetzt wird der Mensch ungebremst auf den Menschen losgelassen. Und jetzt kann die Zerstörungskraft der Sünde sich mit voller Kraft austoben. Und sie wollen ran an die Kinder. Märchen sind nicht wahr, aber Märchen können wirken. Und wir müssen jetzt, ihr Lieben, und ich bitte noch um ein wenig Geduld. Ich bin wirklich jetzt im zweiten Teil. Und der zweite Teil ist kürzer als der erste, deutlich kürzer. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Minuten nachdenken über unsere Antwort. Die Frage ist einfach zu wichtig. Wir haben gesehen, dieser Angriff auf die Familie ist eine Doppelstrategie. Er verfolgt zwei Ziele. Einmischung in die Familien, und man mischt sich ein in die Familien mit dem Ziel, die Kinder und möglichst auch die Eltern noch mit zu bekehren zum Glauben an das Gendermärchen. Unsere Sicht vom Menschen völlig auszutauschen und unser Verhalten dann entsprechend einzurichten. Und ihr Lieben, unterschätzt das nicht. Wir handeln im Letzten, wie wir denken. Inkonsequent zwar, wir ziehen das nicht so bis ins Letzte durch, aber wir handeln, wie wir denken. Und was ist jetzt unsere Antwort? Unsere Antwort ist die Schöpfungsordnung des lebendigen Gottes. Das heißt, wir wissen, wir verdanken unserem Leben dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Das haben wir immer gewusst, aber jetzt wird uns nochmal ganz neu klar, wie befreiend das ist, dass wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen. Und dieser Schöpfer hat uns ein klares Konzept mitgegeben, das biblische Menschenbild. Und im Hinblick auf die Ehe kann man das sehr schnell zusammenfassen. Was ist Ehe? Die Ehe ist das verbindliche Modell für das Zusammenleben von Mann und Frau. Das sagt die Bibel ganz klar. Auf ein ganzes Leben hin angelegt, bis dass der Tod euch scheide. Matthäus 19. Und Familie? Das ist der Schutzraum zum Aufziehen der nächsten Generation. Hier in diesem Schutz sollen Kinder gezeugt, aufgezogen, geschützt und gefördert werden, Kinder stark gemacht werden, Kinder hingeführt werden, dass sie Verantwortung übernehmen und selbst Zeugen Christi werden und starke Familien gründen können. Epheser 6, 1 bis 4. Und das Dritte, Ehe und Familie sind keine zeitbedingten Formen, sondern sie sind Gottes Schöpfungsordnung, Gottes Modell für das Miteinander von Mann und Frau. In der Bibel gibt es nur Ehe oder Single-Dasein. Es gibt keine dritte Form. Und deswegen haben wir auch eine ganz klare Familiendefinition. Familie, das ist die rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, geschlossen auf Lebenszeit, in der, wenn Gott es schenkt, gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Das ist Familie. Und wie kostbar dieser Schatz ist, wird uns in Zeiten wie diesen ganz neu bewusst, ihr Lieben. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir mit diesem Schatz wuchern. Und wie das geht, will ich zum Schluss noch kurz erläutern. Wie soll nun unsere Antwort sein? Und der erste Punkt ist mir der wichtigste. Deswegen will ich den etwas weiter ausführen und die letzten drei dann nur noch nennen. Wie ist unsere Antwort? Unsere Antwort soll eine differenzierte sein. Das kann man natürlich immer sagen, jede Antwort soll differenziert sein. Aber ihr werdet gleich wissen, was ich damit meine. Und zwar differenziert insofern, und das ist ganz wichtig, auch im Hinblick darauf, wie ihr mit euren Kindern sprecht, wie ihr mit euren Nachbarn sprecht. Wir brauchen eine differenzierte Antwort, die unterscheidet zwischen der letzten und der vorletzten Begründung. Es gibt hier vorletzte Begründung und letzte Begründung, also die letzte, die wirklich alles entscheidet. Und jetzt kommen wir am Schluss eben zurück auf die Frage der FAZ, ist es nur Moral? Wer begründet Moral? Ihr Lieben, das ist die Schlüsselfrage unserer Ethik als Christen. Darauf müssen wir eine Antwort formulieren können. Das ist übrigens auch die Schlüsselfrage der nächsten Generation. Das ist die Schlüsselfrage in unseren Jugendkreisen. Was sagen wir in unseren Jugendkreisen über Sexualität? Was sagen wir über Ehe? Was sagen wir über Homosexualität? Was sagen wir über zusammen schlafen ohne Trauschein? Was sagen wir über Sterbehilfe und Euthanasie? Und bezogen auf unser Thema heute Abend, warum halten wir die Homo-Ehe für falsch und die klassische Familie für richtig? Ist das nur abendländische Tradition? Ist das das natürliche Empfinden? Wir unterscheiden zwischen einer vorletzten und einer letzten Begründung. Zunächst die vorletzte Begründung. Die vorletzte Begründung sagt, es ist normal und es ist natürlich. Und das ist eine gute Begründung. Das ist übrigens auch die typische Begründung, die die römisch-katholische Kirche mit ihrer Berufung auf das Naturrecht gibt. Das ist die Begründung, die wir in den ausgesprochen wertvollen Büchern von Gabriele Kubi und auch Birgit Kelle finden. Zwei ausgesprochen mutigen Frauen, die sich mit viel Engagement und Glaubwürdigkeit und gerade was Birgit Kelle angeht, auch mit sehr viel Humor in diese Debatten hineingeworfen haben. Und davor kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und das ist deren Begründungsschiene. Birgit Kelle hat es einmal so formuliert, sie sagt, die Familie, aber die von Gender Mainstreaming zerstört werden soll, ist die Keimzelle unserer Freiheit. Eine stabile Familie braucht den Staat nicht, denn diese Verbindung von Mann und Frau, aus der ein Kind entsteht, ist die natürlichste Bindung der Welt. Und dem Staat gefällt das natürlich nicht, wenn man ihn nicht braucht. Gute Begründung. Das sagt sie in einem Interview mit der Jungen Freiheit vom 13. März. Übrigens muss man sagen, ist die Junge Freiheit in Deutschland die Wochenzeitung, die sich am eindeutigsten kritisch mit der Gender-Ideologie auseinandersetzt. Und zwar beständig. Mit sehr viel Sachkenntnis und sehr viel Mut. Vorletzte Begründung. Es ist normal, es ist natürlich. Und einer, der auf den sich Kelle und Kubi auch beziehen können, ist der katholische Philosoph Robert Spähmann. Und Spähmann spricht sehr präzise von einer normativen Normalität. Er sagt, ohne Normalität würde das Leben gar nicht funktionieren. Er redet von einer schönen Gewohnheit, einer guten Gewohnheit. Und diese Normalität sei naturgemäß und sei natürlich. Und genau diese Normalität und diese Natürlichkeit würde der Genderismus zerstören. Und deswegen sei er wieder natürlich, sagt der Philosoph Robert Spähmann. Und weil die Gender-Ideologie fordert, dass wir uns von unserer eigenen Natur emanzipieren, darum ist sie nach Spähmann antihuman. Und sie beschädigt den Menschen. Das ist die vorletzte Begründung. Und dafür lassen sich auch viele Bereiche, Belege aus dem Bereich der Naturwissenschaft anführen. Es gibt massive Einwände und Widersprüche gegen diese Gender-Gaga. Also der Begriff Gender-Gaga stammt von Birgit Kelle. Die hat ein sehr humorvolles Buch dazu geschrieben. An manchen Stellen formuliert sie etwas krass, deswegen würde ich das nicht jedem empfehlen. Aber sie macht sich im Grunde genommen ein Stück weit lustig, indem sie sagt, das ist so absurd, diese Ideologie, dass man das nur noch als Gaga bezeichnen kann. Es gibt massive naturwissenschaftliche Einwände. Also beispielsweise die physiologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind so offenkundig, und betreffen ja viel mehr als nur die Sexualität. Also immer wenn ich mit Medizinern spreche, fassen sie sich an den Kopf und sagen, wir können sowieso nicht verstehen, dass irgendein halbwegs akademisch gebildeter Mensch dieses Zeug glauben kann. Embryologie, bereits ab der 26. Schwangerschaftswoche gibt es unveränderbare Unterschiede im Aufbau des Gehirns zwischen Jungs und Mädchen, zum Beispiel. Und in Norwegen hat das ja wirklich gefruchtet, die Konfrontation mit den harten Naturwissenschaften. Da hat der Harald Eyer, ein Soziologe und Komiker, Interviews gemacht mit Naturwissenschaftlern zunächst und hat dann die Gender-Forscher mit diesen Interviews konfrontiert, was sie denn auf die naturwissenschaftlichen Einwände sagen würden. Und die Reaktionen der Gender-Leute waren so hilflos, dass es so viel Antistimmung in der Bevölkerung gab gegen das Gender-Programm, dass der Staat die Zuschüsse in Millionenhöhe gestrichen hat. Das wünschen wir uns auch hier. Und die Entwicklungspsychologen sagen uns das auch, Kinder brauchen beide Elternteile in ihrer Polarität, hat übrigens auch Frau Kramp-Karrenbauer in diesem Interview nochmal betont. Sie hat gesagt, seit Jahren heißt es, dass für die Entwicklung von Kindern Vater und Mutter die beste Konstellation ist. In der Kita oder in der Grundschule klagen wir, dass es zu wenig männliche Vorbilder gibt. Mir will nicht ganz einleuchten, dass das im engsten Umfeld der Kinder gar keine Rolle spielen soll. Und deshalb dürfe man nicht nach der Frage von Diskriminierung das entscheiden, sondern nach dem Kindeswohl. Genau. Gender verfehlt die Natur des Menschen. Außerdem kann man ja immer argumentieren, sagen, Leute, wenn alle so leben würden wie ihr, dann wäre der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet. Gut, dagegen sagen sie, es gibt die Reproduktivmedizin, also Samenspende, Leihmutter und so weiter. Aber was geschieht? Wieder sind die Kinder die Leidtragenden. Denn bei den Kindern wird das biologische und das soziale Geschlecht gnadenlos auseinandergerissen. Okay, könnte man antworten, aber sobald keine Kinder betroffen sind, warum sollte dann etwa eine Homopartnerschaft unnatürlich sein, wenn sie doch niemandem schadet, wenn keine Kinder betroffen sind? Zumal ja ein großer Teil der Gesellschaft das auch nicht mehr als unnatürlich empfindet. Was antworten Sie dann? Also es könnte so ein Vertreter der Genderlobby den Herrn Spähmann fragen, ja lieber Robert Spähmann, was du für natürlich hältst, das ist nur deine Konstruktion von Natur. Das ist nur deine Wertetradition, die du gelernt hast. Du sprichst ja selbst von einer schönen Gewohnheit. Was man sich angewöhnt hat, Professor Spähmann, das kann man sich doch auch wieder abgewöhnen. Und wer sagt denn, dass Homosexualität wieder natürlich ist? Nachwuchs kann, wie gesagt, auf andere Weise reproduziert werden. Und wenn du sagst, du empfindest das so, oder die katholische Naturrechtslehre empfindet das so, dann ist das auch nur eine Prägung. Also in Deutschland empfindet ein Rechtsfahrer das Rechtsfahren als normal, will ich mal sagen. Und in England empfindet der Linksfahrer das Linksfahren als normal. Und mal abgesehen von der Homosexualität, wie willst du belegen, dass die Monogamie natürlicher ist als die Polygamie? Versteht ihr, worum es geht? Wo ist der letztgültige Maßstab für die Kategorie natürlich und unnatürlich? Und jetzt sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage, wer ist der Geisterfahrer? Wir müssen das wissen. Wir müssen wissen, was wir unseren Kindern sagen. Und wir müssen wissen, wie wir die nagenden Fragen beantworten. Und wir müssen wissen, was wir vor der Welt bezeugen. Und jetzt kommt das Entscheidende, ihr Lieben. Das christliche Menschenbild beruft sich nicht nur und nicht in erster Linie auf die Kategorie des Natürlichen, sondern es gründet auf der Autorität des Schöpfers und damit auf der Zuverlässigkeit seiner Offenbarung. Und ihr Lieben, wenn ihr das verstanden habt, das ist der Unterschied zwischen der vorletzten und der letzten Begründung. Nehmt das bitte mit, die vorletzte Begründung kann sich auf Normalität, auf Natürlichkeit, dann auch auf naturwissenschaftliche Argumente und auf entwicklungspsychologische Argumente stützen. Aber die Letztbegründung, die letzte Autorität, woher kommt Moral? Wer legitimiert Moral? Muss sich gründen auf die Autorität des Schöpfers und damit auf die Zuverlässigkeit seiner Offenbarung. Und das ist unsere Grundlage, ihr Lieben. Oder einfach ausgedrückt, wir wissen deshalb mit letzter Gewissheit, dass die Homo-Ehe Sünde ist, dass Homosexualität den Menschen verfehlt, dass die Gender Zuschreibungen den Menschen manipulieren und korrumpieren. Wir wissen es deshalb mit Gewissheit, weil die Bibel es sagt. Das ist die letzte Begründung. Die Autorität des persönlichen Schöpfers und die Irrtumslosigkeit der Offenbarung, die er uns gegeben hat. Das ist unser Grund. Und dort ist der letzte Halt. Ihr Lieben, dort ist das unzerstörbare Fundament der Schöpfungsordnung. Dort liegt die letzte Begründung des biblischen Menschenbildes. Und dort liegt übrigens auch die letzte Begründung der Menschenwürde. Und das ist wichtig für die Erziehung unserer Kinder und unserer Jugendlichen, dass wir ihnen das klar machen. Dass wir sagen, wir können es wissen, weil unser Schöpfer in seiner Autorität und seine Offenbarung gegeben hat und diese uns das ganz klar und normativ und verbindlich mitteilt. Und das ist wichtig für die ethische Verkündigung in unseren Gemeinden. Darüber werden wir morgen auch nochmal reden in der Arbeitsgruppe, wenn es um die Frage geht, was haben wir in den Gemeinden zu verkündigen und zu lehren und in der Seelsorge zu tun im Hinblick auf die Homosexualität. Das ist der Grund. Und hier ist übrigens auch die Grenze der katholischen Naturrechtsbegründung. Also wie gesagt, meinen Respekt für Birgit Keller habe ich ja schon vielfach zum Ausdruck gebracht. Aber an der Stelle greift sie eben zu kurz. Wenn sie sagt, ich bringe nochmal das Zitat vollständig, die Familie, aber die von Gender Mainstreaming zerstört werden soll, ist die Keimzelle unserer Freiheit. Eine stabile Familie braucht den Staat nicht, denn diese Verbindung von Mann und Frau aus deren Kindern steht, ist die natürlichste Verbindung der Welt. Und dann kommt's, die auch ohne Staat, Grundgesetz oder Religion funktioniert. Und das ist der Fehlschluss. Ohne Staat, ohne Grundgesetz stimme ich sofort zu. Aber ohne Religion, das heißt ohne Gründung im Glauben? Ja, richtig. Auch Heiden können in gut funktionierenden Familien leben. Und ich kenne Heiden, die ein soweit man das erkennen kann, ein gut funktioniertes, überzeugendes Familienleben haben, weil sie teilhaben dürfen an Gottes Schöpfungsordnung, ohne das zu wissen. Aber, ihr Lieben, in dem Moment, wo es darum geht, das Modell Familie in einem tieferen und letztgültigen Sinne zu begründen und zu legitimieren und zu verstehen, da geht es nicht mehr ohne Gott. Und da helfen uns alle Überlegungen zur Normativität und Natürlichkeit am Ende, im Letzten, nicht mehr weiter. Und deshalb möchte ich Birgit Keller zurufen und ich möchte jetzt auch nochmal schreiben, das werde ich auch tun, auch die Familie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selbst garantieren kann. Auch die Familie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selbst garantieren kann. Und darum, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist das entscheidend für die Antwort. die wir auf den Genderangriff geben. Sie muss differenziert sein, insofern sie unterscheidet zwischen vorletzter Begründung und letzter Begründung. Und was wir jeweils betonen, entscheidet sich auch an dem Adressaten. Ich habe letzte Woche einen Leserbrief geschrieben an die Hannoversche Allgemeine Zeitung in der Debatte über das Votum in Irland, über die Volksabstimmung in Irland. Und da habe ich meine Argumentation gestützt auf diese vorletzte Begründung. Aus bestimmten Gründen, über die man nochmal an anderer Stelle reden kann. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, was wir tun. Und es gibt den Punkt, wo wir mit der Welt diskutieren und ganz bewusst sagen, wir setzen jetzt den Schwerpunkt auf diese vorletzte Begründung. Es gibt auch die Situation des Zeugnisses, wo sich eine Tür öffnet und wir genug Zeit haben und genug Raum, um auch unsere christliche Position als im christlichen Glauben begründet ausführlicher darzulegen. Es ist so wichtig, dass unsere Kinder genau wissen, woran sie sind, dass wir alle genau wissen, worauf unsere Gewissheit ruht, differenziert. Und die anderen Punkte, die ich jetzt nicht mehr entfalten kann, unsere Antwort muss pädagogisch sein. Das heißt, wir müssen die pädagogische Aufgabe ernst nehmen in der Gemeinde, ihr lieben Geschwister. Wir müssen unsere Lehrer unterstützen. Wir müssen die christlichen Schulen unterstützen. Wir müssen den Lehrern und den Schülern, die in säkularen Schulen noch ihren Mann stehen, Mut machen und sie auch da stützen. Wir müssen, sofern das möglich ist, versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf das staatliche Schulsystem. Ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie über viele Jahre hinweg die Vorsitzende des Elternrates unseres Gymnasiums in Langenhagen war und dann später auch des Gesamtstadtelternrates. Sie konnte da die politische Landschaft nicht völlig umkrempeln, aber sie konnte doch einigen christlichen Einfluss ausüben. Sie konnte manches Schlimmere verhindern und sie konnte, nebenbei gesagt, manches missionarische Gespräch in dem Kontext führen. Also wir müssen pädagogisch antworten. Und ihr lieben jungen Leute, überlegt, ob ihr nicht dazu berufen sein könntet, Lehrer zu werden. Ob ihr nicht dazu berufen sein könntet, in der Erziehung Verantwortung zu übernehmen. Ob es nicht besser ist, wenn die Leute schon die armen Kindlein in Kitas stecken, dass sie dann dort wenigstens auf Christen treffen. Könnte es sein, dass wir hier noch eine viel stärkere Verantwortung wahrnehmen müssen als Gemeinden? Als christliche Werke, lasst uns das im Gebet wirklich prüfen. Und ihr Großeltern, betet für eure Kinder, betet für eure Enkel, betet für die Schulen, betet für diese ganze geistliche Kampfsituation der Genderdebatte. Ihr könnt viel tun. Betet, redet mit euren Kindern über deren Verantwortung, unterstützt bibeltreue Schulen, betet für die Lehrer, auch in den staatlichen Schulen. Und dann das Dritte. Also ach so, vielleicht darf ich hinweisen, Fortsetzung folgt. Ja, hier in Zabelstein vom 2. bis 6. November. Ein Mitarbeiter aus unserer Gemeinde ist dabei, eine Informationsstelle für logoszentrierte Pädagogik zu gründen. Also für auf das Wort Gottes gegründete Pädagogik. Und er führt hier, und ich unterstütze ihn dabei so ein bisschen, vom 2. bis 6. November ein Seminar durch für Erzieher, Lehrer und alle an den Fragen Interessierte, Ideologie, Manipulation und Zeitgeist, kein Kinderkram. Es ist also eine pädagogische Fortbildungsveranstaltung, auch so ein Versuch, diese pädagogische Verantwortung wahrzunehmen. Dann ein drittes, öffentlich. Ihr Lieben, mischt euch ein, wo immer es geht. Schreibt Leserbriefe, redet mit den Landtagsabgeordneten, versucht die Lehrer eurer Kinder anzusprechen, wo es geht. Zieht den Kopf nicht ein. Wir leben in unserem Land trotz aller Engführungen, was die Meinungsfreiheit angeht, teilweise in der Presse. Wir leben noch auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir haben noch unendlich viele Möglichkeiten. Lasst uns die bitte nutzen. Wir analysieren die Situation ja nicht, um am Ende zu sagen, ach, ist das alles schlimm und traurig. Sondern wir wollen wissen, wo ist unsere Verantwortung. Aber deswegen müssen wir verstehen, was hier gespielt wird. Leute, zieht bitte den Kopf nicht ein, bevor man ihn euch abschlägt. Sondern steht hin für die Wahrheit, jeder mit seinen Gaben. Es kann nicht jeder Volksredner halten, aber es kann jeder den Herrn fragen, wo ist meine Verantwortung an dieser Stelle. Und schließlich ein letztes, unsere Antwort muss kämpferisch sein. Paulus hat gesagt, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das gilt auch hier. Und es gilt auch hier, was Epheser 6, Vers 12 sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern, ich fasse es zusammen, mit den Mächten der Finsternis. Und Paulus hat geschrieben in Römer 15, Vers 30, helft mir kämpfen durch Beten. Das bezog sich dort auf seine Gemeindeaufgabe, aber das gilt auch hier. Helft den Lehrern kämpfen durch Beten. Helft den Kindern, kämpfen durch Beten. Und ihr Lieben, es gehört zum Schmerz der Wüstenwanderung, dass wir uns an dieser Not nicht vorbeiducken können, sondern wir müssen uns dem stellen. Aber gerade da kann uns wieder neu bewusst werden, wie dankbar wir unserem Herrn sein dürfen, dass er uns diese Schöpfungsordnung gegeben hat. Und Leute, dass wir mitten in einer Zeit der Verwirrung, in denen viele Menschen ihr Leben nicht mehr definieren können, in dem manche nicht mal mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, in dem sie nicht wissen, wie sie Gründe finden für das, was sie meinen, leben zu sollen. In einer solchen Situation, in der Identität gezielt zerstört wird, um die Menschen verfügbar zu machen für alle möglichen ideologischen Zugriffe und Übergriffe, dürfen wir wissen, aufgrund der Autorität des persönlichen Gottes, der uns seine irrtumslose Offenbarung geschenkt hat in seinem Wort, wer wir sind und wer unsere Kinder sind und was Familie heißt und was unsere Aufgabe ist. Es ist ein unendlich kostbares Buch. Lasst uns das bewahren. Lasst uns das treu an die nächste Generation weitergeben. Und ihr Lieben, lasst uns die Wahrheit unseres Retters und unseres Schöpfers und unseres Königs mutig und offensiv vor der Welt bezeugen. Und lasst uns den Herrn darum bitten, dass wir auch hinter den Kampfparolen dieser Gender-Lobbyisten und dieser manchmal hilflosen Lehrer doch die verzweifelten Herzen erkennen mögen und die traurigen Biografien oft und die bittere Einsamkeit. Lasst uns ein echtes, nicht hochmütiges, sondern ein echtes Erbarmen haben auch mit einer Welt, die an ihrer Auflehnung gegen die Schöpfungsordnung zugrunde geht. Letztlich an ihrer Auflehnung gegen den Schöpfer. Und doch hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er kann Menschen heil machen. Und schließlich lasst uns in unseren eigenen Familien treu füreinander sorgen. Sorgt als Großeltern treu für eure Kinder, für eure Enkel. Betet für sie, seid lieb zu ihnen. Macht deutlich, dass ihr hinter ihnen steht. Und lasst uns auch in den Familien den Herrn immer wieder bitten, dass wir die Zeit nutzen, die der Herr uns gibt. Egal, ob die Kinder klein sind oder groß. Und so schließe ich mit dem, was ein erfahrener Vater einmal im Rückblick geschrieben hat. Im Rückblick auf das normale Familienleben in den Tagen, als die Kinder zu Hause waren. Er schreibt, meine Familie ist erwachsen und die Kinder sind alle schon aus dem Haus. Aber wenn ich alles noch einmal machen könnte, dann würde ich dies tun. Ich würde meinen Kindern deutlicher zeigen, dass ich meine Frau lieb habe. Ich würde mehr lachen mit meinen Kindern über unsere Fehler und unsere Freuden. Ich würde mehr zuhören, auch dem allerkleinsten Kind. Ich wäre ehrlicher, was meine Schwächen angeht. Ich würde vor allem mehr für meine Familie beten. Ich würde mehr mit meinen Kindern gemeinsam unternehmen. Ich würde sie auch mehr ermutigen und mehr loben. Ich würde mehr auf die kleinen Dinge achten, kleine Taten und kleine Worte. Und dann, wenn ich alles noch einmal machen könnte, ich würde viel mehr und viel intensiver Jesus in das Leben der Familie einbeziehen. Und jede noch so unbedeutende Sache würde ich versuchen zu nutzen, um meine Kinder auf Gott hinzuweisen. Wie immer unser Familienleben verlaufen sein mag, an welcher Stelle auch immer wir stehen, es ist jetzt Zeit, dass jeder von uns sich fragt, Herr, was willst du, dass ich tue? Für meine eigenen Leute, für meine Gemeinde und für diese Welt.